Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Hallo, die zweite Staffel dauert noch. Meine Depressionen waren zuletzt ziemlich heftig und ich möchte jetzt erst einmal wieder fit und gesund werden und mich nicht stressen. Stress ist ja keinesfalls zuträglich, dass man sich von so einer depressiven Episode erholt. Wollte ich euch einfach mal ein kurzes Update geben und deshalb kann ich auch nicht genau sagen, wann es soweit sein wird mit der zweiten Staffel. Ich arbeite aber nebenbei trotzdem daran und es ist super interessant. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, teile ich heute ein Gespräch mit euch, das ich gestern Abend in Wien geführt habe. Es ist eine Diskussionsrunde, wo ich teilnehmen durfte, organisiert von der Ökostrom AG, einem Stromanbieter. Es ist eine tolle Gesprächsreihe, die organisiert ist vom Historiker Philipp Blom, der wahnsinnig sprachgewaltig ist. Also ich höre dem sehr gerne zu. Und dieses Mal ging es eben auch um Sprache und die Klimakrise. Und glaube ich, kann euch interessieren. Darum habe ich es hier in den Feed reingeladen. Wer nicht nur den Podcast übrigens hören möchte von Sonnenstahl, sondern allgemein an unseren Inhalten interessiert ist, abonniert den Newsletter. Dort gibt es immer wieder Updates zu den Recherchen. Und am aktivsten sind wir auf unserem Instagram-Account, also da posten wir interessante Nachrichten, Förderungen, gute Beispiele, wer vorangeht etc. in den Stories und in den Posts. Und zuletzt habe ich zum Beispiel auch meinen Test von ganz vielen verschiedenen Fleischersatzprodukten, also von Bratwürsteln, Leberkäse, Faschierts, Burger Patty, Händel, Sauerrahm und so weiter. Mich wirklich durch vieles durchgetestet und das dann bewertet und auch viele Fotos und Videos gepostet. Das ist alles in den Stories gespeichert und könnt ihr nachschauen, also abonniert mal Sonne und Stahl auf Instagram. Und jetzt zur heutigen Episode.
Ja, guten Abend und herzlichen Dank, Ulrich, und herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie hier sind. Es freut mich, dass Sie alle da sind, um über so ein Thema wie Sprache zu sprechen. Warum ist das wichtig? Herr Streibel hat es Ihnen vorhin schon gesagt. Es ist wichtig, wie wir den Krieg in der Ukraine bezeichnen, aber es geht noch darüber hinaus, wie wir etwas bezeichnen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, was auch immer Sie tun, denken Sie nicht daran, was passiert, wenn Atombomben auf Kiew fallen. Dann habe ich Sie jetzt schon effektiv dazu gebracht, daran zu denken. Und wenn ich Ihnen jetzt beschreibe, was Sie alles sich nicht ausmalen sollten, dann habe ich das erst recht in Ihrem Kopf verankert. So wichtig ist Sprache, so sehr kann Sprache Wahrnehmung lenken. Und wir haben uns in diesen in letzten beiden Veranstaltungen beschäftigt damit, was für politischer Aktionismus oder welche Aktionen eigentlich angemessen sind in einer so verzweifelten Situation. Sind wahnsinnige Aktionen in einer wahnsinnigen Situation nicht normal? Wir haben uns damit beschäftigt, ob die Demokratie überhaupt ein geeignetes Instrument ist, um diese Transformation durchboxen zu können. Und haben festgestellt, es ist ein schwieriges Thema, das mit einfachen Frömmigkeiten nicht zu bewältigen ist. Und heute sind wir eben bei der Sprache und der Frage, was die in dieser, wie wichtig die ist darin, dass sie umrahmt, was wir eigentlich sagen. Und wir werden noch viel darüber sprechen, über die Sprache der Klimakatastrophe, über die Worte, die wir dafür gebrauchen. Deswegen dachte ich, ist dies vielleicht ein guter Anlass, das Ganze ein bisschen weiter sprachphilosophisch einzubetten. Nur mit ein paar skizzierten Gedanken. Warum ist Sprache wichtig? Ich würde mal sagen, wer jemals von Ihnen Mathematik betrieben hat oder sich mit Kosmologie beschäftigt hat oder mit Teilchenphysik, der bemerkt, dass Mathematik wahnsinnige Dinge ausdrücken kann und unsere Köpfe wahnsinnige Dinge denken können. Wir wissen, dass unser Planet einer von Abermilliarden im Universum ist. Und dass sie an Abermilliarden Sternen hängen, in gigantischen Galaxien, die uns das Webb-Teleskop gerade besser zeigt, als wir es vorher jemals gesehen haben. Und wir wissen, jeder dieser kleinen Lichttupfer, die wir da sehen, ist eine Welt. Ist eine Welt mit mehr Planeten, als wir uns vorstellen können. Und genau darum geht es. Denn ist das die Realität für uns? Nein, wir leben auf der Erde. Wir haben nur einen Planeten, den unsere Erfahrung kennt und erfassen kann. Und unsere Erfahrungsmöglichkeiten sind über Jahrmillionen dazu verfeinert worden, diese Realität zu ergreifen und zu fassen und damit auch sprachlich zu beschreiben. Warum ist das wichtig? Weil wir im alltäglichen Leben denken wie Kinder. Weil wir im alltäglichen Leben die Welt über Bilder erfassen. Die Realität ist das, was wir wahrnehmen können, auf der Skala, die wir wahrnehmen können. Und eine andere Skala ergibt keinen Sinn. Wenn wir auf eine Mauer zurasen, ist es sinnlos, uns vorzustellen, dass Materie nur aus Energiezuständen besteht und es eigentlich keine Materie gibt. Es ist sinnvoll, sich daran zu erinnern, dass in der Welt, die wir erfahren können, wir gleich gegen eine Wand knallen. Die Sprache reflektiert aber nicht nur das, was wir erleben können. Sie schafft mentale Bilder und deswegen schafft sie auch Orientierung in der Welt. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und da gibt es eine schöne Analogie. Sprachen zeichnen Landkarten durch die Welt. Sprachen geben uns Orientierung. Und warum funktioniert eine Landkarte? Warum ist die hilfreich? Ganz einfach, weil sie die Welt nicht abbildet, wie sie wirklich ist. Eine Landkarte, die die Welt im Maßstab 1:1 in allen Details abbildet, ist, wie wir von Jorge Luis Borges wissen, sinnlos. Ein Witz. Eine Landkarte muss vereinfachen, muss schematisieren, muss uns Symbole geben und klare Wege und klare Ziele. Und das heißt, dass wir dann mit der Landkarte diese Ziele erreichen können, aber auch keine anderen. Diese Landkarte bringt uns zu Zielen, die ihre Zeichner für sinnvoll gehalten haben. Und verbirgt deswegen auch unseren Blick darauf, was vielleicht in der Realität auch noch vorhanden ist, aber nicht auf dieser Landkarte verzeichnet. Denken Sie nur daran, wie Sie über Ihre eigenen Emotionen sprechen, wie Sie zum Beispiel über Lust sprechen oder über Schmerz, und Sie werden merken, Sie müssen immer in Metaphern sprechen. Es gibt gar kein Vokabular für unsere Emotionen. Die können wir nur über Bilder und Vergleiche schaffen. Ein Schmerz ist brennend oder er ist eisig. Aber ein Ton ist hoch oder tief, obwohl Töne nie hoch oder tief sind. Sie sind auch nicht hell oder dunkel. Aber wir brauchen immer wieder Metaphern, weil unsere Sprache uns nicht genug hilft. Landkarten können aber nicht nur bestimmte Dinge verzeichnen und andere Dinge verbergen. Sie können auch Dinge verzeichnen, die es gar nicht gibt. Und das können nicht nur Landkarten in 2D, das kann auch die Sprache. Denken Sie zum Beispiel an kleine Tücken wie der Grammatik, wie die Tatsache, dass wir Wörter haben für Körper und Seele oder für Leib und Seele und damit ganz selbstverständlich umgehen. Das ist eine theoretische Realität. Die praktische Realität ist, dass wir die beiden nie getrennt erlebt haben. Wir kennen nur dieses Kontinuum von einem Körper, der warm ist und dessen Herz pocht und der Worte produziert und Emotionen hat. Aber einen Körper und eine Seele gibt es nur in der Theologie. Aber es gibt eben zwei Worte für sie und deswegen sehen wir sie als unterschiedliche, voneinander unterschiedene Dinge, die es gibt in der Welt. Auch Natur und Kultur sind so ein Begriffspaar und wir in diesem Verständnis gehören zur Kultur und müssen die Natur überwinden, weil wir über ihr stehen und außerhalb von ihr stehen. Und da sehen Sie, wie tief auch, und darüber habe ich gerade ein Buch geschrieben, wie tief auch die Theologie uns begleitet in unserem Sprachgebrauch. Wie tief wir immer noch mit Ideen umgehen, die wir völlig ungeprüft übernommen haben von früheren Generationen, die uns aber vielleicht gar nicht mehr hilfreich sind als Projektion der Welt. Die Unterscheidung von Natur und Kultur lässt uns vergessen, dass es nichts gibt außerhalb der Natur. dass wir Natur sind und dass unser Verhalten natürlich ist, völlig evolutionär, ein bisschen komplexer als das von anderen Tieren. Und da haben Sie noch so ein Wortpaar, Menschen und Tiere. Unsere DNA unterscheidet uns von Schimpansen genauso stark, wie die DNA von indischen Elefanten sie von afrikanischen Elefanten unterscheidet. Kein sehr großer Unterschied. 98,5% unserer DNA sind identisch. Wir sind Tiere, aber nicht nach der Sprache. Nach der Sprache sind Menschen und Tiere unterschiedliche Dinge. Dies sind sehr gemeine, sehr allgemeine Sachen, aber ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen, wie sehr Sprache zählt und wie sehr Sprache unsere Ziele vordefiniert. Vordefiniert, was wir finden können, für was wir Worte haben. Und wie viel schwieriger ist, darüber nachzudenken, über etwas, wofür wir keine Worte haben. Dann müssen wir Umwege suchen, über Metaphern, über Bilder, vielleicht sogar über visuelle Bilder, über Emotionen. Und darum geht es, dass wir neue mentale Landkarten zeichnen müssen. Dass wir mit unserer Sprache lernen müssen, neue Realitäten nicht nur zu reflektieren, sondern auch zu schaffen. Das Instrumentarium, was wir jetzt in der Hand haben, diese Sprache kann uns einen Weg zeigen zu Wirtschaftswachstum, kann uns einen Weg zeigen zur effizienten Beherrschung der Natur, kann uns einen Weg zeigen, unsere Position außerhalb der Natur zu zementieren. Aber wenn wir wollen, dass sie eine andere Realität reflektiert, eine Realität, die wir schaffen müssen, um auf diesem Planeten weiter zu überleben, dann müssen wir auch unsere Sprache weiterentwickeln. Dann müssen wir neue Ausdrucksmöglichkeiten, neue Bilder finden, neue mentale Landkarten zeichnen. Und wie diese Landkarten im Hinblick auf die Klimakatastrophe aussehen könnten oder was zumindest sich die Zeichner im Kopf herumgehen lassen sollten. Darüber werden wir jetzt gemeinsam sprechen, hier am Podium mit meinen Gästen. Es geht um Sprache und Klimakatastrophe. Ich freue mich drauf. So. Und jetzt bin ich zurückgekehrt auf diesen Sessel. Ich begrüße bei mir Christoph Hofinger. Das geht schon, oder? Christoph Hofinger, entschuldigen Sie, Herr Hofinger, da sind Sie. Begründer des Forschungsinstituts SORA, ein bekannter Politologe und Soziologe, der sich besonders mit dem Phänomen des Framing beschäftigt hat. Und darüber werden wir noch sprechen, denn es gibt nichts Wichtigeres in der Rhetorik und vielleicht auch der Kognitionswissenschaft als dieses Phänomen, dass wir alle eine Umrahmung brauchen für unsere Wahrnehmung. Diese Umrahmung schafft die Sprache. Klara Porak ist Journalistin und Klimaaktivistin. Sie ist Begründerin von Andererseits, einem Magazin, in dem Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam arbeiten, und auch des Netzwerk Klimajournalismus. Klara Porak, herzlich willkommen. Andreas Sator ist Journalist, Autor und Podcaster, zum Beispiel von Erklär mir die Welt und Sonne und Stahl. Er hat auch eine Klimakolumne im Standard und wir freuen uns, Sie hier zu begrüßen. Hallo. Christoph Hofinger, Framing ist ein faszinierendes Phänomen. Mir fällt das immer auf und vielleicht einige von Ihnen, die schon da gewesen sind, werden das schon kennen, aber ich finde, das eklatanteste Beispiel ist vielleicht, dass wenn man über eine Klimatransformation reden will, dann kommt immer gleich das böse Wort Verzicht, und damit ist das Ganze schon tot für die meisten Menschen, die sagen, diese Umweltfuzzis, das sind alles Spaßverderber, die wollen uns alles verbieten, was Spaß macht, das wollen wir nicht. Ich habe dann mal gegengefragt, Menschen, haben Sie Kinder? Und die sagen, ja, was hat das damit zu tun? Und dann sage ich, naja, aber was haben Sie sich da angetan? Sie verzichten pro Kind auf mindestens 100.000 Euro. Sie verzichten vielleicht auf ein gutes Sexleben, auf unbeschwertes Reisen, auf Ihre Figur, wenn Sie eine Frau sind, auf die Karriere, die Sie hätten machen können, wenn Sie eine Frau sind. Sie verzichten auf unglaublich viel, was auf dem Markt völlig wertlos ist. Warum tun Sie das? Und dann sagen Menschen, naja, ich will eine Familie haben, das ist doch klar. Und dann ist es relativ einfach zu sagen, aha, wenn es um etwas geht, was eine Qualität in mein Leben bringt, die vorher nicht da war, dann werden all diese Verzichtleistungen irrelevant. Und dann könnte man auch über die Klimakatastrophe so sprechen oder über die Transformation, dass man sich nicht drauf konzentriert, was wir alles nicht dürfen, sondern was wir realisieren wollen, wo wir hinwollen, was möglich wäre. Und das ist für mich ein Beispiel von sehr geschicktem negativen Framing, dass man diese Debatte immer gleich anhält bei der Tatsache, dass wir in einer Konsumgesellschaft nicht mehr so viel konsumieren dürfen, deswegen ist das indiskutabel. Und wir gar nicht dahin kommen zu sehen, hier geht es um positive Szenarien. Hier geht es eigentlich um eine bessere Welt. Um darum, dass wir etwas Besseres schaffen könnten. Was wir eigentlich wollen. Um eine neue Qualität in unserem Leben. Wie funktioniert das mit dem Framing?
Ja, schönen Abend allerseits. Schön, so einen vollen Saal zu einem so wichtigen Thema zu sehen. Philipp Lohm hat zuerst gesagt, Landkarte, und da, wo es ja wirklich spannend wird, wenn wir die Landkarten verwenden, um uns dann auch irgendwo hinzubewegen und aufzubrechen als Gesellschaft. Und ein Beispiel, das ich gern verwende, ist die Geschichte vom brennenden Dornbusch in der Bibel, wo Gott, Jahwe, in Form des Dornbuschs eine Überzeugungsleistung vollbringen musste, weil Moses überhaupt keine Lust hatte, irgendwas. Moses hat gelitten, das Volk Israel hat gelitten, aber er sah sich eigentlich nicht berufen und war dann ziemlich widerständig. Ja. Wenn der brennende Dornbusch zu Moses so gesprochen hätte, wie der heutige Energiediskurs oft abläuft, dann wäre damals nichts passiert. Dann hätte er von Alimentationswende gesprochen und irgendwie damit gemeint, ich weiß, dass ihr Hunger habt, und es gibt aber ein Land, in dem Milch und Honig fließen, und eben die Sprache dieses Dornbusches waren eben letztendlich, es waren klare Deutungsrahmen. Und das, was der Punkt war, diese Sprache hat Emotionen ausgelöst und eine Landkarte gezeichnet, und auch der Weg dorthin, der beschwerlich war, der schien dann am Ende dieses bemerkenswerten Dialoges plausibel. Und warum diese Deutungsrahmen, die Frames so wichtig sind, gerade im Energiediskurs, und warum wir vielleicht auch heute drüber reden, weil der Energiediskurs so grottenschlecht ist, oft im Beschreiben der Dinge, auch der Klimadiskurs, so dass es die Menschen so berührt, dass sich was ändern kann, und dann ist es natürlich für die nichts ändern wollen, so einfach. Die kommen dann eben mit der Verzichtsrhetorik. Und wir werden vielleicht noch zu mehreren Beispielen kommen, aber allein das Wort Klimaschutz ist auch ein etwas, von dem immer wieder gesagt wird, wie wichtig es ist. Aber wieso wollen wir was Unbelebtes schützen? Das Klima, das ist ja, also ja, es hat eine Rolle, es spielt eine Rolle. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo wir als nicht genug drüber nachgedacht haben. Ja, es gibt den Tierschutz und den Naturschutz. Das sind alles Worte, die relativ viel Empathie auslösen. Also ich glaube, wenn ich das Wort Tierschutz sage, dann, so wie Sie zuerst auch schon Experimente gemacht haben, es geht bei Ihnen gar nicht anders, dass Sie vielleicht jetzt an ein hilfloses Hundebaby denken, und bei Naturschutz denken sie an die belebte Natur, dessen Teil wir sind. Das Klimaschützen, ist das wirklich, was wir wollen? Wir wollen ja eigentlich was anderes. Also wir konstruieren in Analogie Worte und schaffen aber dadurch keinen Aufbruch und vielleicht nicht einmal eine Landkarte zu zeichnen. Das Zitat am Eingang, also die Sprache ist der Schlüssel zu allem, also wenn die Sprache der Schlüssel zu unseren Emotionen wird, dann können wir was bewegen. Und im Energie- und Klimadiskurs versagt die Sprache hier sehr oft. Und ja, da haben wir eine große Aufgabe.
Ich möchte noch was sagen, besonders für die von Ihnen, die uns via Streaming zuhören. Wenn Sie Fragen haben und mit uns reden wollen, dann schicken Sie die Fragen bitte an social@ökostrom, also oekostrom.at. Ich werde die dann wie durch Magie auf meinen iPad bekommen und wir können das hier gemeinsam besprechen. Clara Porak, vor einigen Tagen oder Wochen ist jemand gestorben, der für unsere Diskussion sehr, sehr wichtig ist, nämlich Bruno Latour, ein französischer Soziologe, Wissenschaftssoziologe und Philosoph, der einer der ersten war, der gezeigt hat, wie sozial konstruiert wissenschaftliches Wissen ist. Also, dass es eben nicht darum geht, objektives Wissen objektiv zu finden, sondern dass natürlich die Gesellschaft und ihre Fragen und ihre Tabus auch eine Rolle spielen darin, wie Wissen geschaffen wird. Aber Bruno Latour war auch sehr sensibel für diese Frage von Framing und von Sprache. Eine seiner, wie ich finde, wirklich brillantesten Bilder ist, dass er gesagt hat, wir sollten aufhören, über uns selbst nachzudenken als Wesen, die auf der Erde leben. Und damit meinte er nicht, dass wir jetzt alle Elon Musk auf den Mars folgen sollten, sondern er sagt, das schafft ein Bild von einem rationalen, aufrechten Wesen, das die Füße im Dreck hat und den Kopf in der freien Luft und den großen Horizont sieht. Wir sollten über uns nachdenken als Wesen, die in der kritischen Zone leben. Das ist die ganz dünne Membran von Gas, in der Leben überhaupt stattfinden kann und die geschaffen und stabil gehalten wird durch Milliarden von Spezies und Akteuren, die im Konzert miteinander arbeiten. Und das schafft ein ganz anderes Bild davon, was es heißt, Mensch zu sein. Ob man auf der Erde ist oder in der kritischen Zone. Ob man der souveräne Herrscher des Ganzen ist oder ein Viech unter vielen. Sie sind Journalistin. Sie beschäftigen sich mit sowas jeden Tag. Sie haben auch das Netzwerk Klimajournalismus. Wie wichtig ist das für Sie? Diskutieren Sie über sowas? Und geht es da nur darum, ob man jetzt sagt Klimawandel oder Klimakatastrophe? Wie tief diskutieren Sie dieses Thema?
Also ich glaube, das, was für mich gerade die wichtigste Frage ist im Zusammenhang damit, ist die Frage nicht nur, was wird gesagt, sondern auch, wer sagt es. Weil dieses Wir, von dem jetzt schon oft gesprochen wurde, das sich von der Natur getrennt sieht oder dass die Klimakrise ist etwas framed, das mit Wirtschaftswachstum konkurriert, das sind ja nicht alle Menschen und schon gar nicht alle Lebewesen, die irgendwie davon betroffen sind, dass es die Klimakrise gibt. Das sind sehr bestimmte Menschen und das sind sehr oft sehr mächtige Menschen. Vor allem Menschen aus dem globalen Norden, immer noch vor allem weiße Männer. Ich habe, wie gesagt, nichts gegen weiße Männer, das sage ich immer dazu. Aber wenn vor allem weiße Männer über ein Thema diskutieren, ist das nicht repräsentativ, weil wir nicht auf der Erde vor allem weiße Männer haben, weil sie eine andere Lebensrealität haben. Und zum Beispiel indigene Menschen haben dieses Bild von, was ist denn die Rolle des Menschen im Zusammenhang mit der Natur, immer schon. Das ist nichts, das dekonstruiert werden muss. Das ist Wissen, das schon da ist. Und ich glaube, das, worum es ganz stark geht in der Klimakrise, ist anzuerkennen, dass Wissen eben immer schon umstritten war. Also es gibt Wissen auf unterschiedlichen Ebenen. Wir gehen davon aus, dass ein weiterer CO2-Anstieg in der Atmosphäre zu einem Kollaps des Klimasystems führt und damit zu fatalen Folgen von uns Menschen, weil es dafür sehr gute Evidenz gibt. Aber trotzdem bedeutet das nicht, dass die Art und Weise, wie man mit diesen Informationen umgeht, nicht sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wen sie treffen. Meine Familie kommt zum Teil aus Südamerika. Mein Vater ist in Buenos Aires geboren, ich habe dort Familie und das ist eine Stadt, die, wenn wir so weitermachen wie jetzt, bevor ich sterbe, unter dem Meeresspiegel verschwinden wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das ist eine andere Perspektive, wie die ein Konzernchef von der OMV hat, der davon profitiert, dass wir weiterhin CO2 in die Luft schießen. Eine noch ganz andere und viel relevantere Perspektive hat zum Beispiel eine schwarze indigene Aktivistin aus einem afrikanischen Land, zum Beispiel aus Uganda. Das sind ganz andere Betroffenheiten von der Klimakrise. Und gerade sind wir immer noch ganz stark dabei, die immer wieder selben Positionen zu wiederholen. Und ich glaube, das ist das allergrößte Problem. Nicht, ob wir jetzt Klimakrise oder Klimawandel sagen.
Ich möchte das doch ein bisschen nochmal hinterfragen, wenn Sie sagen, es ist wichtig, wer spricht. Denn hier höre ich auch einen Anklang an die Debatte um kulturelle Aneignung. Und da geht es dann sehr oft darum, dass man nur aus seiner eigenen Identität heraus überhaupt eine Position vertreten darf oder kann. Und das halte ich ehrlich gesagt für eine problematische Situation, denn dann wird Konversation und Diskussion völlig unmöglich. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, die Lebensrealität eines anderen zu verstehen, dann ist auch nicht sinnvoll, dass wir miteinander sprechen.
Absolut, das ist auch, glaube ich, gar nicht das, was die Intention dieser Debatten ist. Ich glaube, das wird dann oft so verstanden. Das finde ich sehr schade, weil das eben schnell dann dazu führt, dass man sagt, dann können wir ja gar nicht mehr miteinander reden. Ich glaube nicht, dass das ist, worauf auf jeden Fall meine Äußerung abzielt, oder ich glaube auch viele dieser Debatten, wer darf was sagen. Ich glaube, das, worum es geht, ist, natürlich darf ich alles sagen. Ich darf auch sehr rassistische Dinge sagen. Das ist mein gutes Recht. Wir leben in einem Land mit freier Meinungsäußerung. Aber ich muss mir bewusst sein, was die Konsequenzen sind. Und natürlich darf ich mich für eine Gruppe einsetzen. Also somit andererseits spreche ich sehr viel darüber, dass wir mehr Inklusion brauchen. Aber was ich nicht machen möchte, ist für Menschen mit Behinderungen sprechen. Das können die nämlich selber. Ich sozusagen kann aus meiner eigenen Position über meine eigenen Erfahrungen sprechen. Und ich kann natürlich sagen, das ist eine Erfahrung, zu der ich Empathie gefühlt habe. Ich halte die für wichtig. Zum Beispiel die Erfahrung einer indigenen Frau im Amazonas. Natürlich darf ich das machen. Und es ist aber schon etwas anderes, wie es ersetzt eben nicht die Möglichkeit, dass Betroffene sprechen. Und ich glaube, wir sind immer noch manchmal dabei, zu glauben, dass es das tut. Und das hat ganz viel mit Machtverhältnissen zu tun. Und da glaube ich, wenn wir dann sagen, kulturelle Aneignung und diese Diskussion führt dazu, dass manche Leute glauben, sie können gar nichts mehr sagen, verstehe ich diese Angst, aber glaube auch, dass das dann zu einer Scheindiskussion führt, die eigentlich von dem, worum es geht, wegführt. Weil es geht darum, dass wir ja zu einer Gesellschaft hinwollen, in der alle Menschen die Möglichkeit haben, zu Wort zu kommen. Das ist ja mein Verständnis von Demokratie auf jeden Fall. In der alle Menschen partizipieren können. Und dass wir gerade halt ganz weit entfernt davon sind. Und das können einfach bestimmte Positionen, die kommen seltener vor. Und das ist das Problem. Nicht, dass manche überhaupt vorkommen, sozusagen.
Andreas Sator, Sie sind Podcaster und beschäftigen sich in Ihren Podcasts immer wieder mit der Realität der Klimakatastrophe. Wie wichtig ist diese Diskussion für Sie um die Sprache, die wir benutzen?
Wichtig. Also ich habe das, was Sie zu Beginn gesagt haben, mit großem Interesse verfolgt, weil ich mir gedacht habe, stimmt, ja, und hätte Ihnen gerne noch länger zugehört. Vielleicht können Sie mir auch das Manuskript schicken. Es ist wichtig, aber weniger wichtig, wie man vielleicht glauben könnte, wenn man als Journalist ständig mit Sprache und geschriebenem Wort oder auch gesprochenem Wort arbeitet. Ich habe auch immer mit relativ großem Desinteresse die Debatten verfolgt, sagt man Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe.
Ich finde das wunderbar, dass man eine Debatte mit großem Desinteresse verfolgen kann.
Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man den Beruf Journalist hat und Debatten durch den täglichen Zeitungs-, Twitter-, Online-Konsum gezwungenermaßen verfolgt. Aber ich finde es, also ich glaube, ein schönes Beispiel ist das, was Sie zu Beginn gebracht haben mit dem, was heißt Verzicht. Was ein sehr guter, wichtiger Punkt ist, was, glaube ich, viele Menschen sich mal durchdenken müssen. Aber gleichzeitig gibt es, glaube ich, viel einen wichtigeren Grund, warum das Framing so existiert. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Mutter bleiben, die verzichtet auf Geld, auf Zeit, vielleicht auf Freundinnen für das Kind. Aber die kann das Baby jeden Tag in den Arm nehmen und sieht das und spürt das. Und ein großes Problem beim Klimawandel oder der Klimakrise oder der Klimakatastrophe ist ja, darum ist es auch so schwer, was dagegen zu machen, weil ich das nicht sehe, was ich da an CO2 in die Luft pumpe. Selbst wenn ich es sehen würde, es betrifft mich, also mein eigenes Handeln betrifft mich eigentlich, wenn man es rundet, null. Es ist auch völlig wurscht. Ich kann mein ganzes Leben lang herumfliegen. Es macht nicht so den Unterschied. Und ich glaube, da gibt es ein paar Gründe, warum der Klimawandel viel schwieriger zu lösen ist als andere Probleme. Und darum beschäftige ich mich schon mit Sprache. Ich finde es sehr interessant jetzt zum Beispiel. Ich habe in den letzten 2-3 Jahren begonnen, mich in Themen einzuarbeiten, mit denen ich mich eigentlich vorher wenig beschäftigt habe. Zum Beispiel Landwirtschaft oder Verkehr. Und im Verkehr ist es auch faszinierend. Etwas, was mir dann hilft, ist immer so die Auseinandersetzung mit der Geschichte. Ich glaube, da renne ich offene Türen ein. Also so zu schauen, wie ist die Welt eigentlich so geworden, wie sie heute ist. Weil die Sprache hat sich da ja dann im Laufe der Zeit daraus entwickelt. Und wenn man an Verkehr denkt, dann denken Sie jetzt alle mal im Kopf an Verkehr. Da haben Sie jetzt wahrscheinlich keinen Fußgänger im Kopf und keine Radfahrerin, sondern wahrscheinlich an PKW und wahrscheinlich an Stau. Sowas in die Richtung.
Radfahrer nicht
haben. Genau. Und da war ich fasziniert, wie ich die Knoflacher Bücher gelesen habe, zu lernen, warte mal, Verkehr beschreibt nicht nur PKW-Verkehr, sondern Verkehr heißt eigentlich, sind sämtliche Bewegungsformen, ob zu Fuß, mit dem Rad, also es gibt den Fußverkehr, das war mir bis vor einem Jahr kein Begriff, wirklich, es gibt den Radverkehr, das ist eh klar, den öffentlichen Verkehr. Und wenn es dann zum Beispiel oft darum geht, bei Projekten, jetzt sind wir mal zum Beispiel da in der Nähe, wie auf der Maria-Hilfer-Straße, man möchte den Verkehr dort reduzieren, dann stimmt das ja eigentlich gar nicht, weil man möchte, also den Leuten Mobilität wegnehmen will ja niemand. Was haben wir davon? Es gibt nur Mobilitätsformen mit hohen Kosten und Schäden für die Allgemeinheit und es gibt Mobilitätsformen, die sogar Nutzen haben, weil sie kommunikativ oder sozial sind, weil sie sauber sind, weil man gesünder wird und deshalb dann nicht diese eine OP braucht oder die Zuckerl von der Apotheke. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend, immer wieder die Dinge auf den Grund zu gehen, woher kommt das eigentlich? Genauso, ich glaube, das ist auch eine Form von Sprache, wie man sich zum Beispiel auf der Straße begegnet, was man da eigentlich für selbstverständlich nimmt. Nämlich, wenn ein Auto kommt, dann gehe ich zur Seite. Oder wie da, man braucht sich nur anschauen draußen am Getreidemarkt. Wenn man sich das mal durchdenkt, was eigentlich die für die Gesellschaft positivsten Formen der Mobilität sind, dann ist das Nummer eins Fußverkehr, dann Rad, dann Öffis, dann PKW. Und wenn man sich... Bitte? Öffi, PKW, genau. Also und wenn man sich jetzt vom Satelliten anschaut, jetzt, und das kann man in Wien machen, und wenn man damit beginnt, dann kann man die Stadt gar nicht mehr anders sehen, so wie ich. Wie absurd das ist, wie man das dann aufteilt und wie man und wer dann Vorrang hat, wer... auf wen die Ampeln ausgerichtet sind, wenn man sich begegnet im...
Aber ist das ein sprachliches Phänomen?
Ich weiß es nicht, aber es ist auch eine Form der Kommunikation, aber es ist wahrscheinlich keine Sprache.
Ja. Aber ich möchte das gerne aufnehmen und nochmal zu Christoph Hofinger gehen, denn diese Frage mit dem Fliegen, das ist zum Beispiel was sehr Interessantes und für mich ein wunderbares Beispiel vom Framing. Wir wissen, dass der Carbon Footprint, der CO2-Fußabdruck von British Petroleum, von BP, erfunden worden ist. Wahrscheinlich, um uns darauf zu dressieren, ziemlich obsessiv unser eigenes persönliches Leben anzuschauen und was wir alles tun und nicht tun. Und dann halt keine Energie mehr frei zu haben, zu schauen, was große internationale Konzerne so tun, während wir nicht hinschauen. Fliegen ist was Wunderbares, also ist ein wunderbares Beispiel. Wir wissen alle, dass Fliegen, alle guten Menschen wissen, dass Fliegen böse ist. Und es gilt als Gradmesser des moralischen Standing, wie viel oder wie wenig man fliegt. Nun, wenn kein Mensch jemals mehr fliegen würde und kein Flugzeug mehr abheben würde, dann hätten wir 2% des globalen CO2-Ausstoßes eingespart oder ein bisschen mehr. Streaming zum Beispiel verbraucht genauso viel, wenn Sie Netflix anschauen und wenn Sie auf Instagram gehen und Facebook und da Ihre Fotos hochladen, auch das sind ungefähr 2%. Darüber reden wir weniger. Und dann gibt es die eigentlichen großen Hebel, die Bauindustrie, die Landwirtschaft etc., Fast Fashion, da wo man wirklich ziemlich einfach sehr viel tun könnte. Aber wir denken ans Fliegen und bemessen unsere Tugend und unsere Lasterhaftigkeit danach, ob wir ein Flugzeug besteigen oder nicht. Ist das nicht ein wunderbarer Sieg des Framing über die Realität?
Ja, also ein gutes Beispiel. Ja. Also der George Lakoff, der eben seine Bücher über Framing geschrieben hat. Eins heißt Don't Think of an Elephant. Das ist das gleiche Beispiel, wie denken Sie nicht an die Atombomben. sagt eben, dass in den Business Schools die dort gelernt haben, immer schon gewusst haben, wie gutes Framing oder erfolgreich, sagen wir erfolgreiches, nicht moralisch gutes, aber erfolgreiches Framing funktioniert. Und er hat auch so versucht zu erklären, warum die Republikaner immer so clever waren dabei, weil während bei den Demokraten sind dann die Absolventinnen und Absolventen der Geisteswissenschaften oder Geschichte, Politikwissenschaften, die damals von Framing noch nichts gehört haben. Und ja, große Industrien wissen, dass sie das machen müssen. Und
Abtreibungsgegner sind pro-life.
Genau.
Wer ist schon gegen das Leben?
Ne? Genau, also wenn ich in 3 Sekunden einen Framing-Schnelltest mache und mir versuche zu überlegen, welcher Deutungsrahmen könnte dort eine Rolle spielen, dann denke ich an 4 Dinge, Leben oder Tod, Freiheit oder Gefangenschaft, Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, Stolz oder Scham. Das ist so 3-Sekunden-Test und in dem Fall ist es der Kampf pro-choice. Die einen sagen für die Freiheit, die anderen sagen eben für das Leben. Und die Demokraten haben in den USA dann das erst langsam gelernt. Kurz bevor er Präsident geworden ist, hat dann George Lakoff den Barack Obama auch gelobt, weil er das gut konnte, nicht in die Fallen zu tappen, also als Progressiver nicht in die Framing-Fallen zu tappen, die die Republikaner genüsslich aufbereitet haben. Das ist ja in den 90er Jahren überhaupt global passiert sozusagen. Also die Frames, die Reagan und Thatcher eröffnet haben, die Deutungsrahmen sind ja dann von Blair, Clinton und Schröder weiterverwendet worden.
Das wäre meine nächste Frage. Jetzt in dieser Debatte, die wir führen heute, wer hat die Rahmen gezimmert, durch die wir auf die Welt schauen?
Sicher mal die Industrie. Ja. Sicher auch viele politische Kräfte, die nicht wollen, dass sich was ändert. Ja, also wenn jemand damit beginnt zu sagen, jeder, siehe Carbon Footprint, jeder kann einen Beitrag leisten, ist schon mal ganz klar, ich will einmal gar nicht dorthin, wo es wehtut. Es gibt aber noch eine unglaublich starke Framing-Leistung, die wir vor gut drei Jahren begonnen hat, das sind die Fridays for Future. Also das war die klarste Ansage, worum es eigentlich geht. Und das war nicht einmal 2 Jahre, nachdem die österreichischen Grünen mit einem Klimaschutzwahlkampf aus dem Parlament geflogen sind. Das war nach Jahren, wo angeblich in der Politik alles nur um Migration ging. Und dann begannen Streiks eines jungen Mädchens in Schweden. Und dann sind die Jungen auf die Straße gegangen. Und jetzt können wir wieder den Framing-Schnelltest machen. Worum ging es? Wenn wir es auch vergleichen mit den 1968ern, denen ging es um Freiheit. Die haben gesagt, ihr alten Nazis, also verkürzt gesagt, lasst uns in Ruhe. Und diese Bewegungen jungen Menschen im Jahr 2019 haben gesagt, es geht ums Überleben, es geht um unser Überleben und es geht um Lebewesen, mit denen ihr eigentlich Empathie habt. Nicht so wie bei den 68ern war es der Bruch mit der Elterngeneration, sondern diese junge Generation sagt ihrer Elterngeneration, ihr lebt ja eure Werte nicht. Ihr seid ja eigentlich Versager und verlogen und das stimmt ja auch bis zu einem gewissen Grad. Und wir müssen es aber annehmen, wir können es nicht zurückwerfen.
Ich glaube, wir können es nicht zurückwerfen. Machen Sie einen kleinen Test, den ich ganz interessant finde. Wir schauen heute nach Russland. Und das ist für mich persönlich sehr bewegend, denn ich bin 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, habe das Privileg, aus dem Tätervolk zu kommen und mir als Kind natürlich alle alten Leute auf der Straße angeschaut zu haben. Was hat der gemacht? Was hat die gewusst? Und so weiter. Heute passiert in Russland dasselbe. Eine Gesellschaft in massiver Realitätsverweigerung. Machen wir das so anders mit der Klimakatastrophe? Ist das wirklich was anderes, was wir da tun wollen? Ich meine, wir haben alle Informationen, wir haben jede Möglichkeit zu wissen, Kein Mensch kann nicht in einer halben Stunde via Google herausfinden, wie es um die Erde wirklich steht. Aber wir leben in einer relativ soliden Isolation von diesen Fakten. Wir wissen, das hat eigentlich nichts mit uns zu tun. Das ist doch kein wesentlicher Unterschied. Ja, Verdrängung, klar. Ich glaube, wir sind Verdrängungsweltmeister in vielerlei Hinsicht, weil wir eben nicht in einer repressiven Gesellschaft leben, wo wir keinen Zugang zu gewissen Informationen haben. Wir kriegen sie ja alle, wir wollen sie aber nicht. Herr Sator, Sie sagen, Sie verfolgen mit wachsendem Desinteresse große Debatten. Was ist die eklatanteste Framing-Leistung, die Ihnen dabei begegnet?
Ich finde die Debatte um Freiheit und was Freiheit eigentlich heißt, faszinierend. Also gerade mit Blick auf Deutschland und die FDP, die ja die Partei ist, die diesen Begriff zu einem ihrer zentralsten in der Kommunikation macht. Und dieses Verständnis eines freien Menschen, der quasi wie ein Kind, und nicht um ein Kind kann machen, was es möchte, aber ein freier Mensch kann machen, was er möchte und muss sich nicht um die Konsequenzen kümmern. Und dass sich das in bestimmten Milieus und Medienkreisen und politischen Kreisen quasi durchgesetzt hat und man da jetzt immer dagegen ankämpfen muss, als Wissenschaftlerin, als Journalistin und so weiter, finde ich wahnsinnig mühsam. Und da bin ich so dankbar zum Beispiel für das Urteil des Deutschen Verfassungsgerichtshofes, der irgendwie schön argumentiert hat, dass es quasi diese ich mache, was ich möchte, Freiheit, ohne an die Konsequenzen zu denken, die Freiheit der nächsten Generationen einschränkt. Und das finde ich zum Beispiel ein schöner Gedanke, den ich immer wieder versuche zu bringen, weil es ein Frame ist, um diesen Begriff zu ändern, weil mit großer Freiheit und Verantwortung gibt es aber dann auch Pflichten. Und ein Bürger hat nicht nur Rechte, wie manche auf Demonstrationen meinen, sondern hat eben auch Pflichten. Und das wäre so ein Begriff, der mich wahnsinnig stört.
Clara Poack, Sie nehmen teil an dieser Debatte, wenn Sie einen neuen Rahmen zimmern könnten, wenn Sie dieses Framing ändern könnten. Was für eine Art, Weise, die Sprache zu gebrauchen, was für ein Wort würden Sie gerne einführen wollen?
Ich würde, glaube ich, gern sagen, dass das, was gerade passiert, tatsächlich, also es sterben jeden Tag Menschen wegen dem globalen Norden, wegen uns. Das ist die Realität. In Pakistan war ein Drittel der Fläche unter Wasser. Das ist kein Zufall, sondern das ist in direkter Kausalität. Man muss sehr vorsichtig sein mit Kausalität, aber in diesem Fall gibt es verknüpft mit dem CO2-Ausstoß von Ländern wie Österreich. Das würde ich zuerst sagen. Also das, was uns gelingen muss, ist die wahrscheinlich schwierigste Aufgabe, die wir jemals hatten. Und deshalb sitze ich auch hier und habe mich nicht schon, keine Ahnung, kette mich nicht nur noch in Gebäude. Ich glaube, dass sie uns gelingen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in dieser ganz absurden Situation sind, dass fast alle Entwürfe der Zukunft, die wahrscheinlich sind, absolute Katastrophenszenarien sind. Und ich glaube, dass gerade deshalb wir uns gerade in einer Zeit befinden, in der eine Utopie, eine komplette Utopie, so wahrscheinlich ist wie noch nie. Weil es die einzige irgendwie logische Option ist. Also sozusagen entweder wir kommen da raus als eine total solidarische, schöne, globale Gesellschaft, in der wir das Wenige, was wir noch haben, fair untereinander teilen. Oder wir landen, das muss man fast sicher sagen, sozusagen in absoluten Chaos und Krieg, wo wir uns sozusagen die nächsten Jahrhunderte damit verbringen, uns um die wenigen Ressourcen, die es noch gibt, zu streiten.
Das finde ich interessant, weil ich eigentlich ein drittes Szenario sehen wollen würde.
Und zwar?
Ich glaube nicht, dass wir alle irgendwann bessere Menschen werden und solidarisch in gutem Willen miteinander leben. Das ist einfach nicht realistisch. Zumal es auch genug Menschen gibt, genug Länder gibt, die das Problem noch nicht sehen.
Bei aller Höflichkeit, aber Sie sagen mir jetzt, Sie glauben, dass es nicht realistisch ist, dass die Menschen sich ändern. Aber wir kommen ja gerade in eine Gesellschaft, sozusagen, ich glaube, dass es nicht realistisch ist, dass wir weitermachen wie bisher.
Nein, es ist überhaupt nicht realistisch, dass wir weitermachen wie bisher. Aber wenn wir als andere haben, sagen wir so, ich bin interessiert an Utopien, die konflikthaft funktionieren können. Die funktionieren können, wenn Menschen nicht einer Meinung sind.
Sage ich ja auch nicht, dass alle einer Meinung sind.
Nein, aber wenn ich werde sozusagen ein bisschen misstrauisch. Aber was ich Sie auch noch fragen wollte, weil es mich sehr interessiert, weil es auch da um Framing geht oder vielleicht einfach um Rhetorik. Wenn Sie das beschreiben, völlig richtig, dass ein Großteil der Welt in einem sehr schlechten Zustand ist, Menschen in sehr schwierigen Lebensumständen sind, wegen des globalen Nordens, dann ist da sehr stark auch eine moralische Schuldzuweisung dabei. Und rein rhetorisch weiß ich nicht, ob das eine sinnvolle Strategie ist. Es erweckt sofort Abwehrhaltungen im Publikum. Man fühlt sich sofort zurückgewiesen oder gemaßregelt und denkt sich, aber ich habe doch nie und das ist doch nicht mein Fehler und was soll ich? Das heißt, es drängt Menschen sofort in eine unhilfreiche Situation, um das Gespräch zu eröffnen. Ich weiß nicht, ob es nicht sinnvoller ist, das Ganze einfach neutraler, fast physischer zu beschreiben. Wir verändern Systeme. In diesen veränderten Systemen können wir und andere Lebewesen schlechter leben. Das ist auch nur eine Framing-Frage, die ich stellen will, weil ich das Gefühl habe, sobald wir die Debatte moralisieren, sobald wir Schuldzuweisungen machen, und vergessen wir nicht, wir leben alle in Gesellschaften, weil die Menschen um uns herum auch so leben wie wir. Und das tun eigentlich alle Menschen. Sich aus dieser Gesellschaft intellektuell irgendwie ein bisschen zu emanzipieren, ist sehr harte Arbeit. Die meisten Menschen, würde ich mal boswillig behaupten, haben Meinungen genauso wie sie Kleider tragen. Die sind nützlich und wir tragen sie, weil die Menschen um uns herum ähnliche Kleider tragen. Aber weder Kleider noch Meinungen sind absolut wahr. Aber ich möchte nur einfach mit Ihnen gemeinsam auch darüber nachdenken, wie gutes Framing aussehen kann, wie wir in so einer Debatte weiterkommen können, Menschen überzeugen können, Menschen gewinnen können dafür. Ich möchte auch an dieser Stelle Sie einladen, uns Fragen zu stellen und einzusteigen in die Diskussion. Ich werde jetzt auch den magischen iPad konsultieren und sehen, ob da schon eine Flut von Fragen gekommen ist. Hier ist ein Herr in der gelben Jacke in der ersten Reihe. Gibt es ein Mikro, was Sie... Sie haben kein Mikro da? Doch, da kommt ein Mikro. Ich würde Sie bitten, ja, würden Sie das Mikro nehmen und dem Herrn hinhalten? Dann ist es am einfachsten und auch Covid-freundlichsten, dass das Mikro nicht von Hand zu Hand geht. Dramatische Soundeffekte. Es wird alles gut.
Wegen Covid. Reinhard Bimmershofer, Nachhaltigkeitsexperte und Journalist aus Milstadt, angereist mit der Bahn. Ich habe einen Begeisterungsmoment heute erfahren. Am Vormittag ging es um Energiefragen von TPA, gab es eine Tagung und hat der Vortragende gesagt, ein 90-Jähriger kann Chinesisch lernen. Wann? Wenn eine 40-jährige Chinesin zur Freundin hat. Das nennt man Begeisterung. Und ich kann mich auch für Umweltschutz begeistern, wenn ich die Erfahrung mache, was es bringt, angenehm in der Bahn anzureisen. Ein großer Vorteil. CO2, mein Elektroauto steht im Spital am Bahnhof, aber es ist unheimlich tauglich. Ich habe ein Plus-Energiehaus und freue mich über den Sonnenstrom, den ich erzeuge, über die Ökostrom AG, dass es so etwas gibt. Ich habe auf meinem Auto die Werbung der Ökostrom AG gehabt.
Sie haben einen Superfan hier.
Ja, ich deklariere mich, aber zur Begeisterung. Es ist und Framing. Ich habe den Markus Watzak vom ORF für das Wetter zur Ansage bei einer Diskussion gesagt, wenn ich Regenwetter ankündige und sage, ich habe heute eine unheimlich gute Nachricht, es wird regnen, das ist gut für die Wasserkrafterzeugung, für die Landwirtschaft, für Ihren Garten. Und ich habe einen Buchtipp für Sie. Lesen Sie Philipp Blom, das neue Buch. Dann ist das etwas, was ein positives
Framing... Die Leute werden nicht wissen, was schlimmer ist, der Regen oder das Buch.
Okay, aber was ich meine nur, diese Ansagen gehören auch beim Klimaschutz. Die Helga Gromm-Kolb hat vor 30 Jahren gesagt, wenn wir nicht investieren in den Klimaschutz, werden die Kosten ein Vielfaches von dem sein, was uns die Investitionen früher gekostet haben. Und vor 4 Jahren war eine Diskussion vom Klimaschutzministerium, wo ein Holländer gesagt hat, was die Gesundheitskosten durch das Radfahren, wie die reduziert werden. Wissen Sie, was in den Medien waren? Null davon. Das sind Botschaften, die wir vermissen. Es gibt so viele klimaschutzpositive Ansagen, nur die Medien sind taub dafür. Aus welchem Grund, weiß ich nicht.
Ich habe ja eine Frage, die daran anschließt und die ich Ihnen dreien stellen möchte. Der Applaus ist verdient, applaudieren Sie. Zwei Fragen, die eigentlich in dieselbe Richtung gehen, nämlich einmal, gibt es Vorzeigeprojekte in österreichischen Medien, die die richtige Sprache oder darüber richtig sprechen? Und dann auch die Frage eben, wie sind die österreichischen Medien tatsächlich in dieser Hinsicht aufgestellt? Wer von Ihnen möchte die übernehmen, diese Frage?
Ich kann noch ganz kurz zu dem von davor. Ich glaube nicht, dass man Einzelpersonen die ganze Zeit beschuldigen sollte, absolut nicht. Aber ich glaube, dass wir bei allem Positiven, und es gibt total viele richtig coole Sachen, die passieren, wenn wir mehr Klimaschutz machen. Aber es gibt auch ganz klar Verantwortliche, und das sind fossile Energiekonzerne, und das darf man nicht vergessen. Nur so viel dazu. Ich finde, in österreichischen Medien tut sich total viel gerade. Also es gibt ganz viele tolle neue Projekte. Sie werden dem Problem auf jeden Fall noch nicht gerecht, würde ich auch sagen. Das ist auch das, was wir als Netzwerk Klimajournalismus versuchen, ein bisschen zu verändern, da eine Diskussion anzuregen. Genau, nächste Woche präsentieren wir dazu auch ein Projekt, den Klimakodex, der so versucht, Leitlinie und Diskussionsgrundlage dafür zu sein, was heißt eigentlich gute Klimaberichterstattung. Genau, ich finde aber, dass fast jedes Medium super Projekte hat, zum Beispiel der Standard, tolle Erklärvideos, der Falter, ein Naturressort. Es gibt jetzt auch Heute for Future, über den Titel kann man diskutieren, aber auch quasi in Boulevardmedien gibt es schon Klimaressorts. Also es gibt, finde ich, fast überall sehr gute Artikel, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber auch große Baustellen.
Ich würde die Zeit lieber verwenden, um mit der Clara zu streiten. Oder auch mit Ihnen, Herr Blom, weil ich diesem Frame nicht wahnsinnig viel abgewinnen kann, so quasi, was reden wir über meinen Flug oder über mein Schnitzel, wenn BP, Shell, OMV und Co. XY machen. Und das stimmt, dass diese großen Konzerne auch viel Lobbying betreiben. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man den Zeigefinger erheben sollte, wo man auch moralisieren sollte, weil ich glaube, damit werden sie sich im Rückblick oder machen sich jetzt schon schuldig an fatalen Dingen, die auf dieser Erde passieren. Gleichzeitig, wenn jetzt die OMV, also es gibt auch immer wieder diese Statistiken, 100 große Konzerne machen, weiß ich nicht, 70% der Emissionen. So, jetzt kann ich wieder in Ruhe in meinen SUV steigen, ich fahre zur OMV-Tankstelle, tank voll, fahre kreuz und quer, tanken wieder voll, dann steige ich in meinen Flieger und dann esse ich jeden Tag mein Fleisch, und dann habe ich noch in meinem Garten meinen Mähroboter, der das kleine Igelbaby, um auch ein Frame zu verwenden, faschiert, ja. Also,
es gibt Mähroboter, die auf Igel spezialisiert sind. Die mähen überhaupt nur Igel.
Und ich frage mich jetzt schon, wer ist für die Emissionen, die man dann der OMV zurechnet, verantwortlich? Ist es der Konzernchef? Oder sind es doch die Leute, die das dann auch vertanken? Also es gibt
ja schon
eine geteilte Verantwortung.
Und ich möchte auch klar sein, es geht mir nicht darum zu sagen, es macht ja nichts, was, wie viel ich fliege und wie viel Schnitzel ich esse, das wäre Blödsinn. Es ist nie falsch, das Richtige zu tun. Es wäre aber falsch zu denken, ich habe aufgehört, Fleisch zu essen, deswegen bin ich nicht mehr Teil des Problems. Ich bin tugendhaft, schau mich nicht an. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dass wir durch sehr geschicktes Framing in eine Richtung gelenkt werden, wo wir ein gewisses tugendhaftes Betragen an den Tag legen und uns dafür exkulpiert fühlen, obwohl wir an der Situation tatsächlich sehr wenig ändern dadurch.
Ich glaube,
wir werden blind für die wirklichen großen Hebel.
Aber das ist ein schönes Bild, das man zeichnen kann, um immer ein Extrembeispiel zu zeigen und das dann ad absurdum zu führen. Das ist, finde ich, einfach. Ich glaube, die meisten Leute, die vegan leben, sind im Durchschnitt, also ein Veganer, Veganerin ist im Durchschnitt politischer, also nicht Veganer. Die These würde ich jetzt mal aufstellen.
Ich habe noch nie einen Veganer durchgeschnitten, aber das ist...
Nein, oder ist vermutlich engagierter in irgendeinem Verein etc. Und natürlich gibt es diese Fälle, wo man sagt, ich esse kein Fleisch, ihr seid schlechte Menschen. Was, wenn ihr die Gesellschaft an einen Baum fährt, dann seid ihr schuld. Aber ich glaube, es ist einfach ich glaube nicht, dass das größte Problem ist. Ich glaube, ein größeres Problem ist, dass wir alle ständig Dinge verdrängen oder dass wir nicht die großen systemischen Räder drehen, weil das finde ich dann auch wieder viel wichtiger, um der Clara zu widersprechen. Mir macht das einfach Spaß.
Los.
Wir haben viel zu wenig Zeit, um Menschen zu verändern. Meine These war auch, um soziale Systeme oder Wirtschaftssysteme zu verändern. Wenn ich mir anschaue, jetzt nur so Reformen wie eine Föderalismusreform in Österreich, wie schwierig das ist, sowas zu machen, weil es eingeübt ist, weil es Interessen gibt, weil es einfach schwierig ist, sowas zu ändern, dann finde ich es viel, also ist meine ganz persönliche Meinung, viel zielführender, zum Beispiel jetzt sehr nüchtern zu sagen, wie Sie vorher gesagt haben, würde ich als Ökonom sagen, wichtiger ist das Verhalten einzelner Menschen, ob man jetzt fliegt oder nicht, ob man jetzt solidarisch ist oder nicht. Ich würde auch eher Ihnen zustimmen, dass die meisten Leute lieber ans eigene Fortkommen denken, also auch wenn wir soziale Wesen sind, und dass wir nicht alle begeisterte Klimaschützer werden. Also ich bin da sehr skeptisch, dass wir jetzt die Veränderung schaffen, weil wir alle so begeistert CO2 einsparen. Also mir macht das keinen Spaß. Ich gebe mir auch Mühe, aber sondern der nüchterne Ökonom in mir würde jetzt sagen, wir müssen einfach, also es gibt Anreize im jetzigen System, die dazu führen, dass so viele Leute Auto fahren zum Beispiel oder dass so viel geflogen wird. Da gibt es Preise, da gibt es Steuersysteme etc. Und zum Beispiel in Wien, es ist einfach, wenn man in Wien Radfahren möchte, macht man das auf eigene Gefahr. Und wenn man die Anreize in diesem System ändert, dann können alle Menschen genau gleich bleiben und sie verändern ihr Verhalten, weil wir reagieren darauf, ob man sicher Radfahren kann oder ob es extrem mühsam ist, mit dem Auto zu fahren, weil es Parkplätze nur mehr in Tiefgaragen gibt zum Beispiel. Und das, was Ökonomen dann so Internalisierung externer Kosten, also wenn ich jetzt Auto fahre oder fliege, dann Klimaschäden, Unfallschäden, Luftverschmutzung etc., wenn man einfach dies, das klingt dann irgendwie sehr technisch und mühsam, aber ich glaube, das ist vielleicht auch das Gute dran. Da muss ich nicht sagen, du bist schlecht, weil du darfst nicht das, sondern man zahlt einfach den Preis dafür, fürs eigene Verhalten. Und so kann man, glaube ich, und das passiert ja auch nach und nach, die Schrauben drehen. Und da ist wichtig, dass es Leute gibt, die moralisieren, weil es gibt auch viel Schuld. Es ist wichtig, dass es Leute gibt, die begeistert sind davon und die man auch emotional mitreißt. Aber ich glaube, wenn man großsystemisch denkt, dann muss man der Realität ins Auge schauen und dann ist das, glaube ich, das Realistischste.
Haben wir noch eine Frage aus dem Saal? Bitte sehr. Ich nehme mal eine aus der anderen Seite, bitte.
Ingrid Kaverick, ich bin auch Journalistin. Bei uns ist natürlich das auch zu Hause immer wieder Thema. Und ich habe dann meine Eltern mal gefragt und die haben gemeint, in den 70er Jahren, meine Mama hat da 3 Kinder bekommen, hieß es, der saure Regen und der zerstört alles. Und dann hat sie gedacht, oh Gott, sie kann mit ihren Kindern nirgendwo mehr hingehen, es wird keine Wälder mehr geben. Und es wurde einfach so radikal beschrieben. Und sie hat gesagt, es ist alles nicht eingetreten, was man damals gesagt hat. Und warum soll ich das jetzt glauben, was jetzt ist? Also ich glaube, da gibt es vielleicht ein Problem in dem Framing oder in der Art und Weise, wie man das damals gesagt hat. Und weil immer auch jetzt gesagt wird, es wurde ja nie was gemacht, aber der saure Regen ist nicht gekommen, die Flüsse sind sauberer geworden, die Seen sind sauberer geworden in Österreich. Also da wurde sehr viel gemacht.
Aber Sie wissen auch, was Sie Ihrer Mutter antworten würden auf diese Frage mit dem sauren Regen. Das war ein sehr technisch begrenzbares Problem. Das war ein auch räumlich begrenzbares Problem. Man konnte ein paar Filter in Kraftwerke und Fabriken einbauen. Das Problem war gelöst.
Genau. Und das ist, also es
das
wurde ja was gemacht.
Das Ozonloch und die FCKWs, sondern das ist einfach, das war reine, klare Kausalität,
aber,
und das war zu machen.
Aber es wurde ja schon was gemacht. Und das ist ja immer, was jetzt heißt von jungen Klimaschützern. Es ist ja nie was gemacht worden. Und es hat sehr wohl was von den 70er an, ist sehr viel passiert. Und das finde ich, ist, man gibt jetzt einer Generation die Schuld irgendwie, ihr habt nie was gemacht, und ich finde es einfach falsch. Und das verstört, glaube ich, sehr, sehr viele Leute auch. Also ich glaube, das könnte man vielleicht positiver ein bisschen, wie Sie vorher schon gesagt haben, wenn man immer nur, ihr seid schuld an allen, und ihr habt nie was gemacht. Ich glaube, das ist der falsche Zugang, um da eine Veränderung in den Menschen hervorzurufen.
Ich habe hier noch eine Online-Frage, die ich gerne mit Ihrer verbinden möchte und weitergeben möchte, nämlich eine Frage, ich steht leider nicht dabei von wem, die aber sehr wichtig ist, glaube ich. Wie erreicht man die Menschen, die mit dem Thema Sprache in der Klimakrise noch nicht in Kontakt gekommen sind? Wie erreicht man Menschen, die dafür kein Bewusstsein haben? Das ist in der Klimadebatte immer wieder ein wichtiges Thema. Kann das gehen?
Das geht.
Also die Herausforderung mit der aktuellen Sprache ist, dass sie ja Wortungetüme zum Beispiel verwendet. Also wir waren einmal auf einem Kongress im Burgenland, und da war so der Höhepunkt einer Rede war, und ganz wichtig ist mir die Sektorkopplung. Das war sozusagen der emotionale Höhepunkt einer der Keynotes dort. Da haben wir gedacht, das ist witzig, ne? Ein Wort, das eigentlich kein Mensch versteht, weil selbst in Expertinnenkreisen ist einfach die eine meine mit Sektorkopplung das eine, die eine meine das andere, das ist nicht einmal unumstritten. Und das ist eigentlich völlig wurscht, ob jemand 4 Studien hat oder keinen formalen Bildung. Das ist ein Wort, das kommt nicht an unsere Emotionen heran. Es gibt auch Studien, dass Menschen mit höherer Bildung noch emotionaler über Politik sozusagen urteilen, als wenn sie auch glauben, bin eh gebildet. Ja. Und noch schneller und noch mehr aus dem Bauch ihre Urteile fällen. Und ich denke, es gab immer wieder Menschen wie Martin Luther King oder andere, oder vielleicht jetzt auch die Greta Thunberg, die mit Sprache sehr viele erreichen können. Und da braucht es überhaupt keine Vorbildung dazu. Aber die eine Sprache, die uns, also Sie haben zuerst über Dualitäten gesprochen, die es vielleicht ja nicht gibt, ja, also da, vielleicht zwischen Körper und Geist oder eben auch zwischen Emotionen und Vernunft, das ist ja auch eine völlig künstliche Trennung und eine
und was wie auch die originelle Idee, dass wir dann körperliche Krankheiten oder psychische Krankheiten bekommen können, dass die eine vom anderen irgendwie unterschieden ist.
Genau, und da sind wir wieder beim Framing. Also ein Framing, das funktioniert über Sprache, aber wenn ich jetzt das Wort Hammer sage, dann sind Ihre motorischen Zentren bei einigen von Ihnen, die fürs Einschlagen eines Nagels taugen, schon aktiviert. Das heißt, eine mobilisierende Sprache, die bewegt uns schon körperlich oder bewegt zumindest, aktiviert die Zentren, die dann schon aus dem Standby-Modus gehen, damit wir uns dann wirklich bewegen. Und das wäre die Leistung von Sprache, dass sie uns in Gemeinschaften bewegt. Das ist der nächste Punkt, weil die 80er Jahre, 70er, 80er Jahre, die haben uns alle isoliert. Ja, ich bin ein Kind da, also geboren 67, aber das heißt in den 80er Jahren pubertiert, da war alles nur, wir sind alle zu Konsumtrotteln erzogen worden. Ja, es war auch irgendwie geil, weil damals in den 60er, 70er Jahren, es war noch wenig da und es wurde wenig konsumiert, aber auf einmal waren diese Versprechen da. Aber sogar auf der linken Seite hat uns ja auch isoliert, weil die Freiheit gegenüber allen Strukturen propagiert worden ist. Und jetzt braucht man eine Sprache, die Menschen es ermöglicht, was Sinnvolles in Gemeinschaften zu tun. Also ich finde es schön, dass es sowas gibt wie Energiegemeinschaften, und ich hoffe auch, dass die funktionieren, aber es ist so vom Gedanken richtig, ja, dass wir über Sprache Menschen dazu bringen, sich gemeinsam organisieren zu können und aus der Isolation, aus der Schuld, aus der Individualschuld in Kollektives, in gemeinsames Agieren zu kommen.
Ich möchte noch eine Frage aus dem Publikum nehmen und dann haben wir noch eine Reaktion auf unsere Diskussion. Ich möchte Sie bitten, sich kurz zu fassen, weil der Abend spät ist. Bitte sehr.
Und die so unwidersprochen ich nicht stehen lassen kann.
Dann lassen Sie sie nicht stehen.
Bitte. Ich lasse es nicht. Sprache als menschliche Exklusivität ist eine Selbstüberhöhung, die uns nur ein besseres Gefühl verleihen soll gegenüber der Natur, die ja unberechenbar ist. Und das war vor 15.000 Jahren vielleicht notwendig in dieser Klimakatastrophe, als der Mensch sich emanzipierte und die Natur untertan machte. Aber wir gehen zugrunde, wenn wir das so weiter betreiben. Richtiger wäre zu sagen, wir verstehen weder die Sprache der Vögel noch der Pilze noch der Bäume. Und die gibt es. Auch die Primaten sprechen. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Und kommunizieren und lernen voneinander. Also der erste Frame, den ich schmeißen will. Der brennende Dornbusch hat nicht über Worte funktioniert.
Na doch, eben schon.
Eben nicht.
Schauen Sie, können Sie die Debatte müssen Sie später führen.
Moses hatte Worte
darüber gemacht. Die Dornbusch-Debatte müssen Sie echt später führen. Ja,
gut. Wir stecken immer noch in diesem großen Frame fest, den Thatcher und Reagan gezimmert haben, der uns in eine freie, befreite Welt unterteilt. Richtiger wäre zu sagen, es ist eine soziale, gesellschaftliche und ökologische Katastrophe, die zwischen den USA, EU und Russland passiert und die uns global betrifft. Und jeder Indigene hat zwei Wahrheiten, die wichtiger sind und wirksamer wie jedes Wort und jedes Frame. Diese Wahrheiten trägt er mit sich und die ermöglichen ein Zusammenleben dauerhaft und nachhaltig. Jeder Mensch ist von einer Frau geboren und hat diese Tatsache immer gewärtigt und ehrt sie. Und jeder Teilnehmer dieser Gesellschaft lebt so, dass die nächste und übernächste Generation Lebensgrundlagen erhält. Und das sind die Grundlagen, die es braucht.
Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Sie haben mehr Vertrauen in jeden oder jede Indigene als ich. Ich glaube, auch in anderen Kulturen gibt es Dummheit und Begrenztheit. Aber wir haben jetzt das Gegenteil von Dummheit und Begrenztheit. Wir haben einen Schüler und eine Schülerin, die unserem Gespräch zugehört haben und die uns eine Reaktion aus dem Moment daraus geben würden, wie das war, was gefehlt hat, was gut war. Kommt auf die Bühne, kommt zu uns. Wäre es möglich, könnt ihr euren Sessel mitnehmen? Ich weiß nicht, ob die angehängt sind. Nein, das ist super. Und vielleicht setzt ihr euch jeweils auf eine Seite. Jetzt nicht mehr. Herzlich willkommen, Sophie Caitlin Drescher und Felix Kaufmann. Sophie, du kriegst gleich ein Mikro. Da. Du hast zugehört, wie war's? Was hast du gelernt, wo hast du dich gefadisiert?
Nein, ich fand es extrem spannend. Ich habe mir so viel aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich enden soll. Erstmal, ich bin Sophie Drescher, ich bin 16 Jahre alt. Also ich will ein bisschen anfangen mit der Perspektive von der Jugend. Und zwar, wir beschäftigen uns heute mit Framing. Wir beschäftigen uns damit, wie formuliert man was? Und wie beeinflusst die Jugend das Framing um die Debatte Klimaschutz? Wie machen wir das? Also nicht mal als Frage, also vielleicht ist es auch eine rhetorische Frage, aber ich hätte mir gewünscht, dass das in der Debatte angesprochen wird, deswegen stelle ich die Frage jetzt auch offen her.
Super. Was meinst du?
Also ich finde, vor allem unsere Generation wird hier extrem gefordert. Vor allem unsere Generation wird angesprochen von Politikern, von der gesamten Gesellschaft. Und dementsprechend finde ich, dass wir hier einen enormen Einfluss haben und das sehr prägen, was gesagt wird. Jeder hört wahrscheinlich Jugendwörter. Es gibt immer im ORF dann das Jugendwort des Jahres. Und da kommen dann so komische Begriffe wie Sass und Mittwoch. Und das ist nicht, was ich meine, wenn ich um die Klimadebatte rede, sondern ich glaube, dass wir da in der Zukunft neue Begriffe erfinden oder erstellen oder kreieren, ist vielleicht sogar ein schöneres Wort. Und dass wir da einen enormen Einfluss drauf haben, wie wir sprechen drüber. Weil wir diejenigen sind, die in dieser Welt vor allem einen Einfluss dann haben werden später. Ja, Also wenn jemand da was ergänzen möchte, bin ich sehr gespannt drauf.
Felix, zuerst mal zu dir. Was waren deine Eindrücke?
Ja, also ich habe das Gesagte, glaube ich, kann ich größtenteils nur unterstreichen. Ich habe dann zwei, drei Punkte, die ich vielleicht ansprechen will. Aber vorweg, es ist jetzt sehr viel über Sprache geredet worden. Ich würde vielleicht ganz kurz leicht switchen von Sprache auf Taten. Und wieso aus meiner Sicht leider Klimaschutzorganisationen, Fridays for Future und so weiter, man kennt es glaube ich eh, teilweise unattraktiv wirken auf gewisse Jugendliche und auch darüber hinaus, also finden ja gerade bei Jugendlichen sehr, sehr starken Anklang. Und warum, glaube ich, auch darüber hinaus solche Organisationen wenig oder weniger Anklang finden. Und zwar aus meiner Perspektive ist es immer der Große, also der Staat gegen die kleinen Rebellen, gegen die Klimaschützerinnen und Klimaschützer, die dann leider auch öfters eben in dieses Rebellenprofil reinpasst. Also ich denke da jetzt ganz speziell an, ich glaube vor einer Woche war es circa, wo zwei Klimaschützerinnen ein Van Gogh-Gemälde mit Dosensoße beschmiert haben.
Es war Tomatensuppe.
Tomatensuppe, sorry.
Und es war eine Glasscheibe vor dem Bild.
Natürlich, wie bei den meisten Bildern in dem Wert. Mein Problem damit ist halt leider nur, dass wenn das dann mit Klimaschutz verbunden wird, dann verbinde ich das halt eben mit was ich eigentlich nicht will, weil ich will beim Klimaschutz der Erde helfen, uns helfen und nicht eben Van Gogh-Gemälde beschmieren, Vandalismus betreiben oder ähnliches.
Aber glaubst du nicht, dass solche Aktionen schon deswegen sinnvoll sein können, weil wir jetzt drüber sprechen?
Ja, aber im Negativen.
Du sprichst negativ drüber, aber ich habe zum Beispiel angesichts dieser zugegebenermaßen originellen Aktion schon drei Gespräche mit Leuten gehabt, mit denen ich sonst nie über Klimasachen rede.
Ganz kurz.
Und da hat man dann sagen können, ja, aber es hat uns zu diesem Gespräch gebracht, bitte.
Ich finde das sehr lustig. Und zwar die Clara Porak, sprich es richtig aus. Genau, sie hat vorher erwähnt, wie man über Perspektiven und auch über Sprache, wer hat das Recht zu sprechen. Und ich habe da eine sehr gute Verbindung zum Felix, was er vorher gesagt hat. Brauchen wir, also wir sehen ja das Problem, warum fühlen die sich unerhört? Und vorher, was du gesagt hast, ich glaube, dieses mit den alten weißen Männern, fühlen sich vielleicht ein paar hier angesprochen. Nicht, dass ich irgendjemanden alt nenne, aber ich will das gar nicht so, sie hat das gesagt, nicht negativ. nicht mal negativ, aber dieses Machtverhältnis, wie teilen wir das gerecht auf? So, wer redet, wer darf reden? Und der Felix hat das wunderschön gesagt. So, wir wollen eigentlich nicht, dass die Jugend, die was verändern will, negativ angesehen wird von vor allem dem Staat. Es sollte ja eigentlich kooperieren. So, wir wollen ja alles selber. Wir wollen, dass diese Welt und dass diese Gesellschaft und unsere Zivilisation sich weiterentwickelt. Aber wie können wir das machen, dass sich auch Leute gehört fühlen und vom Staat? Und wie machen wir das, dass es nicht negativ assoziiert wird und sich jeder erhört wird? Also, dass sich fühlt, als könnte man etwas bewirken. Und dann aber auch nicht nur reden, sondern auch wirklich tun.
Wie ist es, wenn der Staat dir nicht zuhören will? Ich habe mit vielen Politikerinnen und Politikern schon gesprochen, die echt das Problem nicht sehen. Mächtige Leute von großen Parteien, denen das Problem entweder nicht bewusst oder einfach wurscht ist. Wie gehst du mit denen um?
Also das, was ich denke, ist, wir haben Frust. Der Felix hat das auch vorher gesagt, negativ, dieses Frust. Wir sind eigentlich frustriert. Und aus diesem Frust müssen wir was Positives machen. Und ich meine, da kann man wieder sehen, okay, rebellisch kann eigentlich gut sein. Und es muss dann auch gut aufgefasst werden von allen anderen, zu sagen, hey, das sind junge Leute, die was tun wollen. Warum wird das negativ angesehen? Das ist nicht mal fair, das negativ anzusehen, weil wir wollen ja etwas verändern. Und es ist etwas, dem man Respekt widmen sollte. Junge Leute, die ihren Platz in der Gesellschaft kennen und sagen, ich möchte für diese Welt in Zukunft etwas bewirken. Und ich glaube, das ist etwas, das man positiv sehen sollte und nicht negativ.
Felix, du hast in der Diskussion über Sprache das letzte Wort. Du hast gesagt, dass es dir eher um Taten geht als um Worte und dass es gewisse Taten gibt, die du nicht sehen willst. Was meinst du, was sinnvolle Aktionen sind? Wie man, was könnte jetzt wirklich etwas, was du und Menschen wie du mit dir tun können? Was wäre das?
Also ich glaube gerade in erster Linie solche Events. Nur einfach.
Aber gut, zu solchen Events kommen Leute, die sich schon fürs Thema interessieren. Und ich gehe mir davon aus, hier ist niemand im Publikum, der das alles Schwachsinn findet, der glaubt, es Klimawandel ist erfunden, es hat nichts mit Menschen zu tun. Das heißt, hier predigst du zum Chor. Wenn wir das Problem überwältigen wollen, müssen wir mit anderen Leuten reden. Wie schaffen wir das?
Das ist eine durchaus schwierige Frage.
Da kommen wir zu Van Gogh und der Tomatensuppe.
Nur um meinen Punkt nochmal vielleicht ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Eine politische Partei, eine durchaus große Partei, die oftmals mit kontroversen Aussagen und teilweise vielleicht sogar Taten auffällt. Der Chef dieser Partei hat gesagt, wir dürfen keinen einzigen Asylantrag mehr annehmen. Ich glaube, es ist... Wird wahrscheinlich fast jedem klar sein, über welche Partei ich gerade spreche, die FPÖ. Fällt eben, wie gesagt, leider auch oft mit kontroversen Dingen auf, mit schwierigen Aussagen auf und halt, wenn sie die Möglichkeit haben, auch mit kontroversen Taten auf. Ich verbinde leider mit der FPÖ wenig Gutes, einfach aufgrund ihrer Wertehaltung, aber auch aufgrund von gewissen Aussagen und Taten. Ich habe das Gefühl, dass gerade bei Jugendlichen die Tendenz auch in diese Richtung geht. Also ich spreche mit sehr, sehr vielen Jugendlichen, gerade eben über dieses Thema. Ich habe das Glück, dass ich vor kurzem als Schülersprecher gewählt wurde. Und eben da Klimaschutz auch ein wichtiges Thema ist, habe ich mit sehr vielen Schülerinnen und Schülern darüber gesprochen. Da ist leider oftmals halt dann auch das Thema, gerade wenn es zum Fleischkonsum kommt, ich werde ganz sicher kein Vegetarier oder Veganer und das interessiert mich nicht, das mache ich nicht. Warum? Ja, warum soll ich das machen? Gerade eben, weil negative Publicity und ein bisschen Schubladendenken eben leider passiert in meinen Augen. Ich fände es besser, wenn man sich professioneller präsentieren würde. Nicht mit Tomatensuppe bei einem Van Gogh-Gemälde, sondern eben, ja, wie die restlichen Politikerinnen und Politiker, vielleicht mit einem Hemd und schönem Gewand, auf Pressekonferenzen gibt oder so, dass man eine Gesprächsebene findet. Weil wie gesagt, es kommt mir so vor, als wäre es der Große gegen den wilden Rebellen, wo halt dann die Politik auch einfach öfter nicht hinhören will, weil vielleicht eben gedacht wird, ja, die ketten sich an Bäume oder sonst was, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben, weil ich bin der Herr Minister oder Herr Kanzler oder Herr sonst wer und ich bin eine kultivierte Person und möchte nicht mit solchen Vandalen sprechen.
Entschuldigung.
Bitte, ich weiß, das allerletzte Wort.
Ich wollte eigentlich dem Felix das letzte Wort lassen, aber ich weiß, ich kann nicht schlafen, wenn ich das jetzt nicht sage.
Das wollen wir nicht riskieren, Sophie, bitte.
Absolut. Und deswegen, ich glaube, wie wir das lösen, ist Bildung, weil der Felix gesagt hat, er ist Schülersprecher und du machst das super. Bildung, das ist alles, was ich sagen will. Da ganz viel ansetzen und junge Leute bilden und ihnen was beibringen und ihnen sagen, was das Problem ist und was man da machen kann.
Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was du da ansprichst. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, was du gesagt hast, Felix, dass wir können die beste Sprache der Welt gebrauchen und wir können uns darüber unterhalten, wie der Sprachgebrauch am optimalsten ist. Wir brauchen auch Leute, die uns zuhören wollen. Beziehungsweise wir müssen auch Leute dazu verführen, uns zuzuhören. Denn sonst bleibt diese Debatte im kleinen Kreis und da ist sie schön und wir können aufregende Gespräche haben, wie wir heute Abend eins hatten. Aber ich lade Sie alle ein, tragen Sie Ihre Sprache auch an Ohren, die Sie nicht hören wollen, die gerade keine Zeit haben oder keine Lust haben, denn nur so können wir diesen Kreis etwas vergrößern. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend und danke, dass Sie hier waren.